ARD.
Früchte des Zorns. The Grapes of Wrath. Hörspielserie nach dem Roman von John Steinbeck. Folge 3.
Lass sie nur reinkommen, wir haben genug.
Tom hörte die Stimme, die er nie vergessen hatte. Kühl, ruhig, freundlich und bescheiden. Die Mutter blickte zur Tür, aber die Sonne war hinter ihm. So sah sie nur die dunklen Umrisse einer dunklen Gestalt.
Komm nur rein, du hast Glück, dass ich gerade heute Brot gebacken habe. Ich brate noch das Fleisch.
Tom stand da und blickte hinein. Seine Mutter war nicht dick, aber schwer. Vom Kinderkriegen und von körperlicher Arbeit. Sie trug einen weiten, verwaschenen Kittel aus grauem Tuch, das irgendwann einmal bunt geblümt gewesen war. Ihr stahlgraues Haar war am Hinterkopf zu einem spärlichen kleinen Knoten zusammengesteckt. Die bis zu den Ellbogen nackten Arme waren stark, aber ihre Hände waren rundlich und zart, wie die eines pummeligen kleinen Mädchens. Sie blickte zur Tür in das leuchtende gelbe Sonnenlicht. Ihr volles Gesicht war nicht weich, es war beherrscht und gütig. Auf ihre Ruhe und Unerschütterlichkeit konnte sich jeder verlassen. Ein wenig verlegen trat Tom über die Schwelle. Freundlich blickte sie von ihrer Bratpfanne auf und dann sank langsam ihre Hand und die Gabel fiel auf den Fußboden. Sie schloss die Augen.
Gott sei Dank.
Lautlos auf ihren nackten Füßen kam sie auf ihn zu und ihr Gesicht war voller Erstaunen. Ihre kleine Hand befühlte seinen Arm, befühlte seine starken Muskeln. Dann tasteten sich ihre Finger wie die einer Blinden hinauf zu seiner Wange. Und ihre Freude war fast wie Schmerz. Tom zog seine Unterlippe zwischen die Zähne und biss zu. Sie sah den Tropfen Blut, der auf seiner Lippe stand. Da verstand sie und ihre Selbstbeherrschung kehrte zurück. Und ihre Hand sank herab.
Beinahe wären wir ohne dich losgefahren. Wir haben schon überlegt, wie in aller Welt du uns finden sollst.
Jetzt haben wir dich aber reingelegt, Ma, was? Statt da wie ein Schaf. Ich wollte, Grandpa hätte das gesehen. Der hätte sich so auf die Schenkel geschlagen, dass ihm glatt die Hüfte wieder rausgesprungen wäre.
Wo ist er denn? Ich habe den alten Teufel noch gar nicht gesehen.
Er und Grandma schlafen im Schuppen. Sie haben nachts so viel rausgemusst, da sind sie immer über die Klappen gestolpert.
Ja, und bin wieder zu schreien angefangen und Grandpa ist wütend geworden, hat sich nass gemacht. Und dann ist er natürlich noch wütender geworden und bald haben sich alle im Haus die Seele aus dem Leib gebrüllt. Ja, wir haben hier eine wilde Zeit gehabt. Einmal ist Grandpa so elendwütend geworden, dass er sein Gewehr geholt hat.
Lauf doch mal schnell rüber zu ihm, Pa.
Ah, natürlich, das hätte ich längst machen sollen.
Tommy?
Ja?
Tommy, ich muss dich was fragen. Du bist doch nicht wütend geworden.
Was, wütend? Wieso, Ma?
Ja, wütend. Ich meine, du hast doch niemanden. Sie haben doch im Gefängnis nichts mit dir gemacht, dass du böse geworden bist.
Nein. Nein, also, ich war es für eine Weile. Aber ich bin nicht so stolz, wie manche Leute sind. Ich hab's an mir abprallen lassen.
Ich muss das wissen, Tommy. Haben sie dich viel geschlagen?
Nein. Nein, ich habe mich die ganze Zeit von sowas ferngehalten. Ich bin nicht so verrückt.
Gott sei Dank.
Aber Ma, wie ich gesehen habe, was sie mit unserem Haus gemacht haben, ja, da...
Du kannst nicht alleine mit ihnen kämpfen, Tommy. Sie jagen dich und knallen dich ab wie ein Hund. Ich habe viel nachgedacht und viel geträumt und mir überlegt. Die Leute erzählen, es sind Hunderttausende von uns weggejagt worden. Wenn sie alle so wütend sind, jeder Einzelne, Tommy, dann können sie uns nicht jagen und abknallen.
Und denken viele Leute so?
Ich weiß nicht. Die Leute sind wie erstarrt. Sie laufen rum, als wenn sie schlafen würden.
Ma, du bist sonst nie so gewesen, so... Ich weiß nicht, so wie...
Man hat mir auch noch nie mein Haus umgestoßen. Man hat mir noch nie meine Familie auf die Straße geschickt. Ich habe auch noch nie alles verkaufen müssen. Alles. Da, jetzt kommen Sie.
Über den Hof kamen 4 Menschen. Grandpa war der Erste. Ein magerer, zerlumpter Mann, dessen alte Hände Schwierigkeiten hatten, die Knöpfe seiner offenen Hose zu finden. Mit schnellen Schritten, die eine Hüfte schonend, hüpfte er auf sie zu. Er hatte ein boshaftes, lüsternes, lachendes Gesicht mit kleinen, leuchtenden Augen darin, die bös waren wie die eines wilden Kindes. Hinter ihm stolperte Grandma, die nur bestehen konnte, weil sie ebenso bös war wie ihr Mann. Sie hatte sich behauptet mit einer schrillen Religiosität, die ebenso lüstern und ungezügelt war wie alles, was Grandpa zu bieten hatte. Einmal hatte sie nach einer Versammlung beide Läufe ihres Gewehrs auf ihren Mann abgefeuert und ihm dabei fast den ganzen Hintern weggeschossen.
Wo ist der? Jetzt geh mir aus dem Weg, du! Tommy! Tommy!
Grandma und Grandpa kämpften um alles miteinander und liebten und brauchten den Kampf. Jetzt rannten sie um die Wette über den Hof. Danach kamen Pa und Noah.
Da, seht ihn euch an, ein Knastbruder. Verteufelt lange her, dass einer der Joes im Kitchen saß. Sie hatten kein Recht, ihn ins Gefängnis zu stecken. Er hat nur das gemacht, was ich auch gemacht hätte.
Genau.
Der alte Zirnbill, das alte Stinktier, hat geschrien, er will dich erschießen, wenn du rauskommst. Na, da habe ich mal was ausrichten lassen. Leg dich bloß nicht mit einem Joe an. Wenn du unserem Tommy auch nur nahe kommst, nehme ich mein Gewehr und ramme es dir in den Arsch. Na, das hat ihm dann wohl ein bisschen Angst gemacht.
Gott sei Lob und Dank.
Wie geht's dir denn, Tommy?
Schon okay. Wie geht's dir?
Voller Saft und Kraft. Wie ich schon sagte, Sie haben keinen rechten Schuld, ins Gefängnis zu stecken. Ich sage, unser Tommy wird aus dem Gefängnis brechen wie ein Bulle durch den Zaun. Und du hast es gemacht. Geh mir aus dem Weg, ich hab Hunger.
So verdammter alter Teufel.
Einen schlechteren, verdorbenen Mann hat's überhaupt nie gegeben. Der fährt noch mal auf dem Schürhaken in die Hölle. Jetzt will er sogar den Lastwagen steuern. Aber das wird er nicht.
Noah stand in der Tür und betrachtete Tom.
Noah, wie geht's dir?
Gut.
Das war alles. Aber es war gut. Noah, der Erstgeborene, war ein großer und seltsamer Bursche. Er bewegte sich langsam und sprach selten. Noch nie in seinem Leben war er wütend gewesen. Er besaß wenig Stolz und hatte keine sexuellen Bedürfnisse. Er liebte seine Eltern und Geschwister, zeigte es aber nicht. Pa glaubte zu wissen, warum Noah so seltsam war, dachte ständig daran, war beschämt und sagte es nie. In der Nacht, in der Noah geboren wurde, hatte er Angst gekriegt. Er war allein im Haus gewesen. Das schreiende Tier, das aus seiner Frau geworden war, hatte ihm Furcht eingejagt. Und er war fast wahnsinnig geworden vor Sorge. Da hatte er seine Hände gebraucht, hatte seine starken Finger als Zange benutzt und das Kind hervorgezogen. Die Hebamme, die zu spät kam, sah, dass der Kopf des Kindes deformiert war. Der Hals in die Länge gezogen, der Körper gekrümmt, und sie hatte den Kopf und den Körper mit ihren Händen wieder in Form gebracht. Aber Pa dachte ständig daran und war zu Noah freundlicher als zu den anderen. Noah konnte alles, was von ihm verlangt wurde, konnte lesen und schreiben, konnte arbeiten und nachdenken, aber es schien ihm alles gleich zu sein. Er lebte in einem seltsam stillen Haus, aus dem er mit ruhigen Augen in die Welt blickte. Er war allen fremd, aber er war nicht allein.
Wo ist denn eigentlich der Prediger? Er war doch eben gerade noch da.
Ihr habt einen Prediger? Schnell, holt ihn her! Er kann uns den Segen sprechen!
Hey, Casey! Jim Casey! Was hast du denn gemacht? Wo hast du dich versteckt?
Nein, aber man soll seinen Kopf nicht reinstecken, wo Leute ihre Familiengeschichten zu regeln haben.
Komm rein, essen! Grandma möchte deinen Segen.
Aber ich bin kein Prediger mehr.
Komm schon, gib ihr den Segen. Dir schadet's nicht und sie hat's gerne.
Ach, der ist richtig.
Willkommen, Reverend. Esst mit uns.
Danke, Mrs. Jones.
Erster Segen.
Ich muss euch sagen, ich bin kein Prediger mehr. Wenn ich hier sein darf und mich freuen und dankbar sein für Leute, die gut und freigebig sind, wenn das genug ist, dann sage ich gerne sowas wie einen Segen. Aber ich bin kein Prediger mehr.
Ja, nun sag schon. Und sag auch was, dass wir nach Kalifornien wollen.
Ich habe nachgedacht. Ich bin in den Bergen gewesen und habe nachgedacht. Ihr werdet vielleicht sagen, beinahe wie Jesus.
Was?
Ich sage nicht, dass ich wie Jesus bin.
Halleluja!
Aber ich bin so müde gewesen wie er und habe genauso ein Durcheinander gehabt wie er. Und da bin ich in die Wüste gegangen, wie er.
Halleluja!
Manchmal habe ich gebetet, wie früher. Nur, dass ich nicht mehr gewusst habe, zu wem ich bete oder wofür. Da waren die Berge. Und da war ich. Und wir waren nicht mehr zu trennen. Wir waren eins. Und dieses eine war heilig.
Gelobt sei Gott.
Und ich habe angefangen nachzudenken. Aber es war viel tiefer als nachdenken. Ich habe gedacht, wie heilig wir sein würden, wenn wir eins wären. Und wie die ganze Menschheit heilig sein würde, wenn sie eins wäre. Wenn alle zusammenarbeiten, nicht mehr einer für einen anderen, sondern ein jeder für das Ganze, dann ist das heilig.
Da gibt's endlich was zu essen.
Und ich habe mir dabei gedacht, dass ich noch nicht einmal weiß, was ich eigentlich mit heilig meine.
Er hielt inne.
Ja, also ich kann keinen Segen mehr sprechen wie früher.
Oh Gott.
Ich bin froh über die Heiligkeit des Frühstücks.
Gelobt sei Gott.
Genug gelobt.
Ich bin froh, dass es hier Liebe gibt in diesem Haus. Ja, das ist alles.
Gibt's jetzt endlich was zu essen, verdammt nochmal.
Ach so, ja. Amen.
Amen.
So gut habe ich das nicht mehr gegessen.
Guck dich mir an. Alles vollgesabbert. Das alte Schwein.
Schmeckt wie früher.
Dein Bruder Al hat ihn sich genau angesehen, bevor wir ihn gekauft haben. Er sagt, er ist in Ordnung. Die Männer waren hinüber zum Lastwagen gegangen. Vorbei an dem Durcheinander von Möbeln, hölzernen Bettgestellen, dem Windrad und dem alten Pflug. Tom sah sich den öligen Motor an.
Was versteht der denn davon, der Klugscheißer?
Letztes Jahr hat er einen Lastwagen gefahren, hat für eine Gesellschaft gearbeitet, der versteht schon was. Er kann sogar einen Motor reparieren.
Und wo ist er jetzt?
Ja, rennt die ganze Zeit hinter dem Mädchen her wie ein geiler Kater. Denkt, weiß Gott, wer er ist mit seinen 16 Jahren. Seit einer Woche ist er nicht mehr zu Hause gewesen.
Ich war noch viel schlimmer. Ich war ein Teufel, wie man so sagt, wie ich ein junger Bursche war.
Du siehst immer noch aus wie ein Teufel, Grandpa.
Bin ich auch. Und lass mich erst mal nach Kalifornien kommen, wo ich mir eine Orange pflücken kann, wann und wo ich will, oder Trauben. Da greife ich mir ein ganzes Ding ab vom Busch oder wo und quetsche sie mir übers Gesicht aus, dass mir der Saft übers Kinn läuft.
Wo ist denn eigentlich Onkel John? Und Rosashan und Ruthie und Winfield? Von denen hat mir noch kein Mensch irgendwas gesagt.
Hat ja noch kein Mensch gefragt. John ist nach Sallisaw gefahren mit einer Ladung zum Verkaufen und Ruthie und Winfield sind mit.
Was ist mit meinem Schwesterchen?
Rosa Schern? Ja. Die wohnt jetzt mit Connys Leuten. Oh Gott, das weißt du ja noch nicht mal, dass sie den Conny Rivers geheiratet hat. Du kennst sie, ist ein netter Bursche. Mhm. Und sie kriegt schon was Kleines in 3, 4. Aber weiß ich auch nicht, in 5 Monaten. Wird schon ganz dick. Sieht hübsch aus.
Jesus Christ, so viel passiert in 4 Jahren, wenn man weg ist. Wann wollt ihr denn losfahren, Pa?
Wir müssen das Zeug hier noch verkaufen. Wenn er zurückkommt, packt er das alles aufs Auto und dann können wir vielleicht schon morgen oder übermorgen los. Wir haben nicht viel Geld. Und es soll fast 2000 Meilen bis Kalifornien sein. Und das Geld geht weg wie nix. Hast du vielleicht Geld?
Nee, nur ein paar Dollar. Woher habt ihr das Geld?
Naja, wir haben das ganze Zeug von drüben verkauft. Und dann haben wir Baumwolle gepflückt.
Ich auch.
Ja, du auch. Alles zusammengelegt waren es 200 Dollar. Für den Wagen hier haben wir 75 bezahlt. Ich und Al haben das Dach abgeschnitten und den Aufbau gemacht. Vielleicht haben wir noch 150, wenn wir losfahren. Wir müssen uns noch Reifen zur Reserve kaufen. Die hier machen es nicht mehr lange.
Wenn die Bretter an der Seite dran sind, können wir ja das Zeug schon aufladen, wenn Al dann kommt.
Ich kann ihn auch fahren, wenn ihr das wollt. Ich bin in McAllister einen Lastwagen gefahren.
Gut. Ach, seht mal, wenn mich nicht alles täuscht, ist da ein junger Klugscheißer am Anmarsch.
Steife blaue Hosen, die Umschläge etwas aufgerollt, sodass man die eleganten Schuhe sah, ein 5 cm breiter Gürtel mit Kupferfiguren an der Schnalle, rote Armbänder am blauen Hemd und ein verwegen aufgesetzter Stetson. Al, der sah, dass er bemerkt wurde, warf die Schultern zurück und kam heranstolziert wie ein Gockel. Als er Tom erkannte, änderte sich sein Ausdruck schlagartig. Bewunderung und Ehrfurcht leuchteten in seinen Augen und das prahlerische Wesen fiel von ihm ab. Denn Tom stand über ihm. Sein großer Bruder hatte schließlich einen Mann umgebracht.
Hey, Al! Mensch, du bist ja ganz schön in die Höhe geschossen. Pa hat erzählt, dass du was von einem Lastwagen verstehst.
Ach, ich verstehe gar nicht so viel davon.
Die beiden schüttelten sich die Hände und es war deutlich, dass sie einander mochten.
Hast dich wieder rumgetrieben? Siehst ganz mitgenommen aus. Du musst noch eine Ladung Zeug nach Sallisaw fahren zum Verkaufen.
Willst du mitfahren, Tom?
Nee, ich muss hier helfen. Aber wir fahren da noch lang genug zusammen.
Bist du ausgebrochen? Aus dem Gefängnis?
Nee, ich habe eine Bewährungsfrist bekommen.
Ach so.
Chronik, Aufbruch.
Hol die Werkzeuge raus. Da kriegen wir ein paar Dollar für.
Dieser Pflug hat 18 Dollar gekostet.
In den kleinen Häusern siebten die Pächter für die Reise nach Westen ihre Habseligkeiten aus. Die Habseligkeiten ihrer Väter und Großväter.
Zaumzeug, Karren, Säher, kleine Bündel von Hacken. Hol sie raus, schmeiß sie in den Hof, lad sie auf den Wagen, fahr sie in die Stadt. Verkauf sie für jeden Preis. Verkauf auch das Gespann und den Wagen. Wir brauchen nichts mehr.
50 Cent ist nicht genug für so einen guten Pflug. Und der Seher hat 38 Dollar gekostet. 2 Dollar ist zu wenig.
Ich kann da nichts anderes machen. Ein Handpflug ist nicht mehr zu verkaufen. 50 Cent für das gewogene Metall. Schneidescheiben und Traktoren, das ist das Zeug, was man heute braucht.
Schön. Also nimm ihn schon. Und die ganze Bitterkeit dazu.
Alter Plunder, aufgehäuft im Hof.
Ja, nimm's nur. Nimm den ganzen Lumpenkram und gib mir 5 Dollar. Du kaufst nicht nur Lumpenkram, du kaufst auch zerlumpte Leben. Und noch mehr, wirst schon sehen. Du kaufst den Kummer und die ganze Bitterkeit.
Na, und was gibst du für das Gespann und den Wagen? 2 gute Braune, sie passen zusammen in der Farbe, im Gang, Schritt für Schritt. Ihr schwarzer Schopf. Ich habe ein Mädchen, das flicht den Pferden die Mähne und bindet kleine rote Schleifen hinein. Das macht ihr Spaß. Jetzt nicht mehr.
Wie viel? 10 Dollar für beide? Und den Wagen? Eher würde ich sie erschießen und als Hundefutter verkaufen. Na, nimm sie schon.
Aber schnell. Ich sage dir, du kaufst ein kleines Mädchen, das den Pferden die Mähne pflicht. Das sein eigenes Haarband nimmt, um ihnen Schleifen zu binden. Das zurücktritt, den Kopf neigt, sich die Wange von ihren weichen Nüstern streicheln lässt.
Du kaufst viele Jahre der Arbeit, der Plackerei in der heißen Sonne. Du kaufst einen Schmerz, der keine Worte hat. Aber pass nur auf.
Du kriegst eine Zugabe zu diesem Haufen von Lumpenkram und den braunen Pferden. Ein Paket von Bitterkeit. von Bitterkeit, die sich in deinem Hause breit machen wird.
Wir hätten dich retten können, aber du hast uns im Stich gelassen, Lumpensammler. Und bald wirst du im Stich gelassen werden. Und dann ist keiner von uns mehr da, um dich zu retten.
Die Pächter kamen nach Hause, die Hände in den Taschen, den Hut ins Gesicht gezogen.
Als alles verkauft war, hatten sie immer noch einen Haufen von Habseligkeiten. Und die Frauen saßen dazwischen und drehten jeden Gegenstand um und um. Dieses Buch hat Vater gehört. Er hat's sehr gern gehabt. Es steht sogar sein Name drin.
Du weißt doch genau, was wir mitnehmen können. Ein paar Töpfe zum Kochen und zum Waschen. Matratzen und Kissen, Laternen und Eimer und ein Stück Segeltuch. Diese Kerosinbüchse, das ist der Herd. Und Kleider, alle Kleider.
Und die Kinder kommen. Wenn Mary ihre Puppe mitnimmt, will ich meinen Bogen mitnehmen. Wenn Sam seinen Bogen mitnimmt...
Nein, es ist kein Platz mehr.
Wie sollen wir leben ohne unsere Leben? Woher sollen wir wissen, dass wir es sind, ohne unsere Vergangenheit?
Nein, lass es da. Verbrenn's. Jetzt müssen wir schnell los. Wir können nicht warten.
Und das Gewehr?
Ohne Gewehr würde ich niemals fahren.
Und sie fuhren davon, in den Staub hinein.
Vielleicht können wir neu anfangen. Dort drüben in dem reichen Land in Kalifornien, wo die Früchte wachsen. Wir werden neu anfangen.
Aber du kannst nicht mehr anfangen. Nur ein kleines Kind kann anfangen. Du und ich, wir sind so, wie wir immer gewesen. Das Land, dieses rote Land sind wir.
Und als die Landbesitzer uns befahlen zu gehen, das sind wir.
Und wie der Traktor unser Haus gerammt hat, das sind wir.
Die Bitterkeit, die wir dem Trödler verkauft haben, das sind wir. Schön, er hat sie jetzt, aber auch wir haben sie noch. Bis wir tot sind.
Nach Kalifornien oder sonst wohin. Jeder ein Tambourmajor, der einen Spielmannszug anführt, der marschiert mit unserer Bitterkeit.
Und eines Tages werden die Armeen der Bitterkeit alle denselben Weg gehen.
Und sie werden alle zusammen marschieren.
Und dann wird es Tod und Schrecken geben.
Hoffentlich ist auch alles so in Kalifornien, wie die Leute sagen.
Ja, wie kommst du denn darauf, dass es nicht so ist?
Ich weiß nicht drum. Kommt mir zu schön vor irgendwie. Das ist hübsche Arbeit, Pfirsiche pflücken. Und unter den Bäumen im Schatten zu arbeiten, ist auch schön. Ich habe Angst vor etwas, was so schön ist.
Naja, niemals himmelhoch jauchzen, dann ist man auch niemals zu Tode betrübt.
Ja, das ist richtig. Es ist doch die Heilige Schrift, oder?
Weiß ich nicht, doch. Ja, ich glaube schon.
Wie lange denkst du, müssen wir fahren, Tommy?
Weiß nicht. 2 Wochen, vielleicht 10 Tage, wenn wir Glück haben. Aber hör mal, du darfst dir nicht die ganze Zeit solche Sorgen machen. Ich will dir sagen, wie man es macht, wenn man im Knast ist. Man darf nicht daran denken, wann man rauskommt, sonst wird man nämlich verrückt. Man darf nur an den einen Tag denken und dann an den nächsten Tag. Das ist alles, was man tun darf. Mhm. Nur an den einen Tag denken. Mhm. Deshalb machst du es nicht genauso.
Das ist eine gute Idee. Aber ich denke auch gern dran, was vielleicht in Kalifornien sein wird. Niemals kalt. Und Obst überall. Und die Leute leben in kleinen weißen Häusern unter lauter Orangenbäumen.
Ja klar, das ist schön, sich das so auszudenken.
Jawohl! Und jetzt werden wir bald losfahren.
Ich dachte, du schläfst.
Ich habe euch reden gehört. Ihr Schweine könnt einen doch nicht in Ruhe schlafen lassen. diese Trauben da unten, weißt du, was ich mache? Ich pflücke mir einen ganzen Waschtrog voll Trauben und dann setze ich mich rein und lasse mir den Saft in die Hose laufen. Oh.
Also bist du entschlossen mitzufahren, Grandpa?
Jawohl, und zwar verdammt bald. Ich freue mich, hier rauszukommen. Ich habe so ein Gefühl, als würde ich ein ganz anderer Kerl werden. Und dann gehe ich gleich Obst pflücken.
In Kalifornien lassen sie die Leute aber nicht mit offenem Hosenstall rumlaufen.
Naja, selbst wenn Grandpa 200 wird, kriegen wir den nicht stubenrein.
Ich werde es denen schon zeigen, wenn die glauben, sie können mir beibringen, wie ich mich benehmen soll.
Die drei Männer auf dem Vordersitz waren mürrisch, wie sie über die staubige Straße heimwärts fuhren. Al saß über das Steuerrad gebeugt, stolz und ernst und tüchtig. Und Pa und Onkel John nahmen die Ehrensitze neben dem Fahrer ein. Onkel John fühlte sich unbehaglich. Er hätte es lieber gesehen, wenn Rose of Sharon dort gesessen hätte. Hinten im Aufsatz, sich an den Seitenwänden festhaltend, standen die anderen. Die 12-jährige Ruthie in ihrem Kleid aus rosa Musselin und der 10-jährige Winfield. Beide mit verschmierten Gesichtern. Augen müde, Finger und Mundwinkel schwarz und klebrig von den Lakritzstangen, die sie sich in der Stadt von ihrem Vater erbettelt hatten. Neben ihnen stand Rose of Sharon. Ihr Haar, geflochten und rund um den Kopf gewunden, bildete eine aschblonde Krone. Sie balancierte auf den Zehen und fing jeden Stoß ab. All ihr Denken und Handeln war nach innen gerichtet auf das Kind. Conny, ihr 19-jähriger Mann, der ein rundliches, leidenschaftlich wildes Mädchen geheiratet hatte, war noch immer ein wenig verängstigt und verwirrt ob der Veränderung, die mit ihr vorgegangen war. Keine Kämpfe im Bett mehr, kein Beißen und Kratzen mit ersticktem Kichern und abschließenden Tränen. Da war ein ausgeglichenes, vorsichtiges, kluges Wesen, das ihn scheu, aber sehr bestimmt anlächelte. Wann immer er konnte, legte er eine Hand auf sie und stellte sich neben sie, sodass sein Körper sie an Hüfte und Schulter berührte. Und er fühlte, dass er auf diese Weise eine Verbindung hielt, die er sonst womöglich verlieren würde. Al hielt seinen Blick abwechselnd auf die Straße und auf das Armaturenbrett gerichtet. In seinem Kopf registrierte er alle Schwachstellen und verdächtigen Dinge an dem Wagen. Für diesen Truck und seinen einwandfreien Zustand trug er die Verantwortung. Wenn etwas schief ging, so war es seine Schuld.
Der Kerl war nicht von hier. Er hat nicht so geredet, als wäre er von hier.
Die Männer waren müde und verärgert und deprimiert, denn sie hatten für sämtliche Gegenstände nur 18 Dollar gekriegt. Für die Pferde, den Wagen, die Geräte und die Möbel aus dem Haus. 18 Dollar. Sie hatten den Käufer bestürmt, aber als sein Interesse nachzulassen schien, hatten sie Angst bekommen und hatten sich geschlagen gegeben und hatten sogar noch 2 Dollar weniger bekommen, als er anfangs geboten hatte.
Diese Kerle kommen nur her, um das Zeug zu kaufen, was wir nicht mitnehmen können, wenn wir losfahren. Ich habe sagen hören, diese Burschen machen ein Riesengeschäft.
Aber was hätten wir denn machen sollen? Das Zeug wieder mit nach Hause nehmen?
Nee, aber die Leute, die ich gesprochen habe, sagen, diese Kerle machen das immer so. Sie machen einem damit Angst. Ma wird enttäuscht sein. Wütend und enttäuscht. Mensch, bin ich froh, dass Tom zurück ist.
Pa, da haben ein paar Burschen über Tom geredet und gesagt, dass er nicht aus dem Staat raus kann? Wegen der Bewährung? Und wenn er doch geht, dann verhaften sie ihn und sperren ihn wieder ein.
Tja, dann Nummer. Ich hoffe, das ist nicht wahr. Wir brauchen Tom. Ich werde ihn fragen. Wir müssen alles heute Abend besprechen.
Ja, Tom wird's schon wissen.
Sie verfielen wieder in Schweigen. Der Motor machte großen Lärm und von Zeit zu Zeit war ein Klappern zu hören. Dann holperten sie die letzte Anhöhe hinauf. Die Bremsen kreischten beim Anhalten und der Laut brannte sich in Erls Kopf ein. Kein Bremsbelag mehr drauf. Der Schein des Abendlichtes ließ die rote Erde leuchten und ihre Dimensionen tiefer werden. Ein Stein, ein Pfosten, ein Gebäude schienen greifbarer zu sein als bei Tageslicht
und die Dinge wurden seltsamerweise mehr sie selbst. Ein Pfosten war viel wesentlicher. Ein Pfosten erhob sich von der Erde ab, in der er steckte, oder von dem Kornfeld, in dem er stand. Und die Pflanzen waren Lebewesen, einzelne Lebewesen und nicht mehr die Masse an Gewächs. Und der zerzauste Weidenbaum war ganz er selbst. Auch der graue, staubige Truck im Hof hob sich magisch ab in diesem Licht. Die Familie versammelte sich an diesem allerwichtigsten Platz in der Nähe des Wagens. Das Haus war tot und die Felder waren tot. Aber dieser Wagen war etwas Aktives. Dieser alte Hudson mit seinem zerbeulten und zerkratzten Kühlergitter, mit den fehlenden Radkappen, dieser alte Wagen war das Lebenszentrum der Familie. Pa ging um ihn herum, betrachtete ihn von allen Seiten und hockte sich dann in den Staub und suchte sich ein Stöckchen zum Zeichnen. Onkel John hockte sich neben ihn. Grandpa setzte sich auf das Trittbrett des Wagens ihnen gegenüber. Und das war das Zeichen zum Anfang. Tom und Conny und Noah und Al kamen dazu und hockten sich auf den Boden. Die Versammlung bildete somit einen Halbkreis, in dessen Öffnung Grandpa saß. Und dann kamen Ma und Grandma aus dem Haus und hinter ihnen Rose of Sharon. Sie nahmen ihre Plätze hinter den hockenden Männern ein, stehend, die Hände in die Hüften gestemmt. Die Kinder hüpften neben den Frauen von einem Fuß auf den anderen, aber verhielten sich ganz still. Nur der Prediger war nicht da.
Al meint, wir brauchen bessere Reifen. Diese hier halten nicht mehr lange, meint er.
Al nahm an diesem Abend zum ersten Mal an der Konferenz teil.
Es ist eine alte, gewöhnliche Karre, aber ich habe sie genauestens untersucht, ehe wir sie gekauft haben. Die Reifen sind Dreck, natürlich, aber sie haben eine gute Größe. Der Grund, weshalb ich gesagt habe, wir wollen ihn kaufen, ist der, dass es ein vielgefahrener Wagen ist. Die Autohöfe sind voll von Hudson Super Sixen und die Ersatzteile sind billig zu kriegen.
Du bist ganz richtig so, Al.
Grandpa hatte das Recht, sich als Erster zu äußern. Er war noch immer das Familienoberhaupt, auch wenn seine Stellung nur mehr ein Ehrenamt war.
Ja, mir kommt's auch so vor, als wäre mit dem Wagen alles in Ordnung.
Ja, Al hat recht. Das mit dem Wagen hat er gut gemacht.
Al errötete über das Lob.
Ich wollte noch was sagen. Also der Prediger, ihr wisst schon. Er würde gerne mitkommen. Ist auch ein netter Kerl. Ich meine, wir kennen ihn ja auch schon lange.
Früher hat es Leute gegeben, die gesagt haben, ein Prediger bringt Unglück.
Ja, da hast du recht, Grandpa. Aber unser ist ja gar kein Prediger mehr.
Wir müssen rechnen. Wir sind schon 12 und wir müssen die Hunde mitnehmen. Also, das macht 14.
Und die beiden Schweine.
Ich glaube, die Schweine salzen wir ein für unterwegs, hm, Ma?
Ja.
Aber die Frage ist, ob wir alle auf den Wagen gehen und können wir denn noch einen Esser vertragen?
Es ist nicht die Frage, ob wir es können. Es ist die Frage, ob wir es wollen. Und was das Können anbetrifft, so können wir gar nichts. Nicht nach Kalifornien fahren und nichts. Aber was das Wollen betrifft, so machen wir einfach, was wir wollen. Und Platz ist auch jetzt nicht genug. Einer mehr macht da auch nichts aus. Und ein Mann, der stark und gesund ist, ist nie eine Last.
Und heute Morgen hat er uns einen hübschen Segen gesagt.
Also gut. Hol ihn rüber, Tommy. Wenn er mitkommt, muss er jetzt auch dabei sein.
Tom ging zum Haus und kehrte mit Casey zurück. Onkel John rückte zur Seite und machte für den Prediger Platz. Casey war jetzt in die Familie aufgenommen.
Ich danke euch.
Wenn wir uns beeilen, können wir morgen schon fertig sein. Und übermorgen in aller Früh fahren.
Was wir vorher noch machen müssen, ist die Schweine schlachten und einsalzen.
Aber wir können das Fleisch am Tag nicht kalt kriegen. Ist nicht die Jahreszeit zum Schlachten.
Dann machen wir es eben heute Nacht. In der Nacht kühlt es bestimmt aus. Haben wir genug Salz?
Wir haben viel Salz und 2 hübsche Fässer auch.
Gut, dann fangen wir gleich nach dem Essen an.
Gut.
Ich werde dich schlachten.
Aus dir wird ein toller Braten.
Komm her.
Hilfe, Quiek, Quiek. Pa saß auf der Treppenstufe und betrachtete die Schweine, die draußen im Laternenlicht hingen. Hin und wieder fielen noch ein paar Blutstropfen in die kleine schwarze Pfütze, die sich am Boden gebildet hatte. Grandpa und Grandma gingen hinüber zum Schuppen, um sich schlafen zu legen. Grandpa trug die Laterne mit einer Kerze darin. Die übrigen saßen still um die Tür herum. Ruthie und Winfield waren müde, aber sie kämpften gegen den Schlaf.
Morgen salzen wir gleich ganz früh das Fleisch ein und dann laden wir den Wagen voll. Und am nächsten Morgen geht's los. Ist kaum ein Tag Arbeit, alles zusammen.
Ja, aber dann werden wir morgen den ganzen Tag rumlungern. Wir werden nichts zu tun haben. Wir könnten mit allem fertig sein, wenn es Tag wird und dann gleich losfahren.
Es kann doch dem Fleisch nichts schaden, wenn wir es jetzt gleich in Salz packen. Wir müssen es zerschneiden, dann kühlt es schneller aus.
Ja, weshalb fahren wir nicht gleich? Schlafen können wir doch unterwegs.
2000 Meilen. Das ist eine verdammt lange Reise. Ja, wir müssen los. Noah schneidet das Fleisch klein und reicht es mal zum Einsalzen an. Und der anderen, ja kommt, wir müssen unser Zeug zusammenpacken.
Na dann los.
Im Hof und im Schuppen bewegten sich die Kreise der Laternenlichter hin und her. Und die Männer trugen alles zusammen, was mitgenommen werden sollte, und häuften es auf den Lastwagen. Joseph Sharon brachte sämtliche Kleider heraus, die die Familie besaß. Sie packte die Sachen in eine Kiste, stieg hinein und stampfte sie zusammen. Tom ging in den Schuppen und holte die Werkzeuge, die mitgenommen werden mussten. Eine Handsäge und einen Satz Schraubenzieher, einen Hammer und eine Büchse aussortierter Nägel, eine Zange und eine flache Feile und einen Satz Rundfeilen. Joseph Sharon schleppte ein großes Stück Persenning heraus und breitete es hinter dem Lastwagen auf der Erde aus. Darauf stapelte sie die Matratzen, zwei doppelte und eine einfache, und legte das zerschlissene Bettzeug obendrauf. Die Kinder waren eingeschlafen.
Deine Ma sieht müde aus.
Na, Frauen sind immer müde. Sind einfach so, die Frauen. Nur manchmal bei einer Versammlung, da sind sie anders.
Ja, aber sie ist viel müder. Richtig müde, wie wenn sie krank wäre. Riech nur das Fleisch, wie es brutzelt.
Ma hatte die Rippen und Rückenwirbel und Beinknochen zum Rösten in die Ofenröhre gelegt.
Schön, wenn wir was Knuspriges zum Frühstück haben.
Sie legte immer noch Fleischstücke in ein Fass. Ihre Finger waren vom Salz verkrustet und ganz aufgedunsen.
Lassen Sie mich doch das Fleisch einsalzen. Ich kann's auch. Und Sie haben sicher noch anderes zu tun.
Das ist Frauenarbeit.
Es ist alles Arbeit. Und es gibt zu viel zu tun, um es in Frauen- und Männerarbeit zu teilen. Sie haben genug anderes zu tun. Lassen Sie mich nur machen.
Einen Augenblick starrte sie ihn an. Dann goss sie aus einem Eimer Wasser in eine Blechschüssel und wusch sich die Hände. Sie beobachtete den Prediger. Und erst als er mit einer Schicht fertig war und sie sorgfältig mit Salz bedeckt und das Salz festgeklopft hatte, war sie befriedigt. Sie nahm eine Laterne und ging hinüber ins Schlafzimmer. Sie blickte sich in dem kahlen Raum um. Außer Gerümpel war nichts mehr da.
Sie stellte die Laterne hin. Sie griff hinter eine der Kisten und holte eine Briefpapierschachtel hervor. Sie setzte sich und öffnete die Schachtel. Es waren Briefe darin, Zeitungsausschnitte zu Toms Prozess, Fotografien, ein paar Ohrringe, ein kleiner goldener Siegelring, eine Uhrkette aus geflochtenem Haar mit Goldfäden durchzogen. Sie befüllte die Briefe sanft mit ihren Fingern, brachte sie durcheinander und ordnete sie wieder. Sie überlegte und erinnerte sich und biss sich auf die Unterlippe. Und schließlich fasste sie einen Entschluss. Sie nahm den Ring heraus und die Uhrkette und die Ohrringe und zog unter den Briefen das Glied eines goldenen Armbands hervor. Sie legte diese Dinge in einen Umschlag hinein, faltete ihn zusammen und steckte ihn in ihre Kleidertasche. Dann schloss sie die Schachtel wieder und fuhr noch einmal zärtlich mit ihren Fingern über den Deckel. Ihre Lippen öffneten sich. Und dann stand sie auf, nahm ihre Laterne und ging zurück in die Küche. Sie nahm die Herdringe heraus und legte die Schachtel sorgfältig zwischen die Kohlen. Die Hitze bräunte das Papier und eine Flamme züngelte um die Schachtel herum. Sie schloss den Herd wieder und sofort fauchte das Feuer auf und die Schachtel verbrannte.
Draußen im Hof im Licht der Laterne beluden Pa und Al den Wagen. Die Werkzeuge zu unterst, aber doch in erreichbarer Nähe. Dann die Kisten mit den Kleidern, der Jutesack mit den Küchengegenständen und die Kiste mit den Tellern und Bestecken. Sie machten die untere Schicht der Ladung so eben wie möglich und füllten die Zwischenräume mit zusammengerollten Decken aus. Darauf legten sie die Matratzen und damit war der Lastwagenaufsatz bis oben hin voll. Schließlich breiteten sie die Persenninge über die Ladung.
Oh. Al, lauf runter und weck Grandpa und Grandma. Sie sollen kommen und was essen. Wir fahren bald los.
Das erste Grau des kommenden Tages färbte den Himmel und die Arbeit war getan. Ma verteilte die gerösteten Knochen, die noch eine ganze Menge Fleisch hatten. Die Kinder schliefen. Die Erwachsenen standen um die Tür herum, froren ein wenig und knabberten die knusprigen Knochen ab.
Er hat gar nicht geschlafen. Er hat draußen gesessen, hinter dem Schuppen. Irgendwas ist mit ihm los.
Nichts ist mit mir los. Ich fahre nur nicht mit.
Oh, du fährst nicht mit. Was heißt das, du fährst nicht mit? Wir haben doch schon alles gepackt. Wir müssen weg. Wir haben nichts mehr, wo wir bleiben können.
Ich sage ja auch nicht, dass ihr bleiben sollt. Fahrt ihr nur los. Aber ich bleibe. Ich hab's mir die Nacht überlegt. Das hier ist mein Land. Fahrt nur ruhig alle los. Ich bleibe, wo ich hingehöre.
Das geht nicht. Das Land hier kommt unter den Traktor. Und wer soll denn für dich kochen? Du kannst nicht hier bleiben. Du verhungerst doch.
Zum Teufel. Ich bin zwar ein alter Mann, aber ich kann noch immer für mich sorgen. Ich sage euch, ich fahre nicht mit. Macht, was ihr wollt. Nehmt Grandma mit von mir aus, aber mich nicht. Und damit Schluss.
Pa, Ma, kommt mal kurz ins Haus. Mit ihm zu streiten hat doch keinen Zweck. Und wenn wir ihn fesseln, dann tun wir ihm womöglich weh und er wird so wütend, dass er sich selbst verletzt. Habt ihr Whisky da? Wenn wir ihn betrunken machen, dann...
John hat nicht einen Tropfen Alkohol im Haus.
Ich habe noch eine halbe Flasche von der Medizin, die Winfield gekriegt hat, als er Ohrenschmerzen hatte. Winfield ist danach immer gleich eingeschlafen.
Könnt's ja versuchen. Mach ihm guten starken Kaffee und tu 2-3 Esslöffel von dem Zeug da rein.
Das Licht fiel jetzt schnell über das Land hernieder und die Familie hatte aufgehört, geschäftig zu sein. Sie standen herum und keiner wollte den ersten Schritt tun. Jetzt, da die Zeit gekommen war, fürchteten sie sich. Fürchteten sich ebenso, wie Grandpa sich gefürchtet hatte. Grandpa hatte seinen Kaffee getrunken, sein Fleisch gegessen und schlief jetzt tief und fest. Nach Westen zu gingen die Sterne aus, einer nach dem anderen. Und die Joes standen herum wie Traumwandler.
Jetzt geht schon bald die Sonne auf. Wir müssen los.
Al und Tom griffen dem schlafenden Großvater unter die Arme und hoben ihn sanft hinauf, oben auf die Wagenlade. Al band die Plane auf, sie schoben ihn darunter und stellten eine Kiste neben ihn, damit er nicht das ganze Gewicht der schweren Plane auf sich hatte.
Geschafft.
Ma und Grandma, ihr setzt euch ein Weilchen nach vorn zu Al. Wir wechseln dann immer ab.
Die anderen kletterten hinten auf die Wagenladung. Connie und Rose of Sharon, Pa und Onkel John, Ruthie und Winfield, Tom und der Prediger. Noah stand noch unten.
Und was machen wir mit den Hunden?
Pa pfiff, aber nur einer der Hunde kam angelaufen. Noah fing ihn und warf ihn hinauf. Da saß er dann, steif und zitternd hoch oben.
Den anderen müssen wir da lassen.
Al schaltete den ersten Gang ein und kuppelte aus. Der Wagen zog an und rollte schwer durch den Hof. Der zweite Gang fasste. Sie krochen die kleine Anhöhe hinauf und um sie herum hob sich der rote Stock.
Mein Gott, was für eine Ladung. Schnell fahren können wir auf dieser Reise nicht.
Ma versuchte zurückzuschauen, aber die hohe Wagenladung versperrte ihr die Sicht. Die anderen, die hinten saßen, blickten zurück. Sie sahen das Haus und den Schuppen und eine kleine Rauchwolke, die noch aus dem Schornstein stieg. Und dann kam die Anhöhe dazwischen und sie sahen nichts mehr. Baumwollfelder säumten den Weg. Und der Lastwagen kroch langsam durch den Staub auf die große Straße nach Westen zu.
Früchte des Zorns. The Grapes of Wrath. Hörspielserie nach dem Roman von John Steinbeck. Folge 3. Übersetzung aus dem Amerikanischen: Klaus Lamprecht. Musik: Stephanie Nilles und Thomas Deakin. Technische Realisation: Corinna Gartmann und Philipp Neumann. Hörspielbearbeitung und Regie: Christiane Uhaus. Dramaturgie: Michael Becker. Produktion: Norddeutscher Rundfunk 2024.
Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch.
Ich bin Oke Van Dixen und die Beatles sind mein Lebensthema. Die Musik kennt jeder. Beatlemania, kreischende Fans, Nummer 1 Hits ohne Ende. The Beatles, bring them on. Aber wie sind die Beatles die Beatles geworden? Darum geht es im Podcast Becoming the Beatles, die Hamburger Jahre.
Rundstück warm und ein Tasse Tee, bitte.
Die Geschichte der Beatles beginnt eigentlich in Hamburg. Die ersten Auftritte in einem Stripclub laufen schlecht. Aber die Jungs aus Liverpool, die wollen es und schaffen es. We grew up in Hamburg, hat John Lennon gesagt. Was das bedeutet, davon erzählt unser Podcast. Alle Folgen von Becoming the Beatles gibt es in der ARD Audiothek. Am besten direkt abonnieren, dann verpasst ihr nichts.